Mit mir sitzt oder steht besser gesagt heute Kevin Kühner hier im Studio. Er ist Generalsekretär der SPD und ehemaliger Juso-Chef. Gemeinsam werden wir jetzt über Fußball, Migrationspolitik und die SPD als regierende Partei sprechen. Hallo Herr Kühnert.
Danke für die Einladung, hallo.
Sie sind ja heute unter anderem in Halle, da der Fußballverein Blau-Weiß-Grana aus Sachsen-Anhalt heute sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Ende letzten Jahres hat Blau-Weiß-Grana dann den Julius-Hirsch-Preis 2022 vom Deutschen Fußballverband bekommen. Für alle, denen dieser Preis jetzt erstmal nichts sagt, mit diesem Preis werden jährlich Personen, Projekte und Initiativen ausgezeichnet, die sich in öffentlich wahrnehmbarer Form für Demokratie und Menschenrechte und gegen Antisemitismus, Rassismus, Extremismus und Diskriminierung und Gewalt einsetzen. Dass die Wahl letztes Jahr auf Grana fiel, ist dann doch schon was Besonderes, würde ich sagen, denn der Verein ist lediglich in der Kreisliga. Und auch nochmal für alle hier, die keine Fußballerfahrungen, was weiß ich nicht haben. Kreisliga ist so die unterste Liga, in der man spielen kann. Ich glaube, es geht noch weiter runter, aber es ist schon sehr weit unten. Und dass die Wahl dann letztes Jahr auf Grana fiel, das war wirklich schon besonders, dass man eben so einen Verein, der da unten spielt, mit so einem Preis auszeichnet. Ich glaube, 7.000 Euro gab es dann insgesamt auch als Unterstützung. Bei der Preisverleihung letztes Jahr in Dresden haben Sie dann, Herr Kühnert, die Laudatio gehalten. Und vielleicht nochmal kurz zu Beginn, warum wurde jetzt ausgerechnet Blau-Weiß-Grana mit dem Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet und warum ist dieser Verein auch generell für Sie irgendwie von Belangen? Sie kommen ja eigentlich aus Berlin, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, und da ist ja Sachsen-Anhalt nicht so auf den ersten Blick.
Ja, absolut. Das ist wirklich eine Preisverleihung gewesen, wo man ziemlich vieles erstmal erklären muss, wie das zustande gekommen ist. Blau-Weiß-Grana ist ein Verein eigentlich vom Aufbau her, wie es ihn zu Hunderten, wahrscheinlich zu Tausenden in Deutschland gibt, in einem kleinen Ort beheimatet. Das ist halt der örtliche Fußballverein mit all den Vorzügen, aber auch Problemen, die so ein Verein hat. Und die Geschichte beginnt bei denen eigentlich damit, dass rund um die Ankunft vieler geflüchteter Menschen in Deutschland mit dem Jahr 2015 und danach natürlich auch Menschen nach Grana, nach Zeitz gekommen sind. Und das traf auf einen Verein, der zunehmend Probleme hatte, seine Fußballmannschaften vollzukriegen. Das heißt, der Verein hat einen ganz pragmatischen Umgang gewählt und hat gesagt, naja, bevor wir den Spielbetrieb einstellen, gucken wir halt, dass aus der benachbarten Asylbewerberunterkunft wir die Jungs fragen, ob sie nicht mitspielen wollen. Dann sind die mit reingekommen und dann hat der Verein, hat die Mannschaft relativ schnell gemerkt, dass man sich aber natürlich auch alle Anfeindungen und alles Mögliche mit einfängt, was damit einhergeht, dass man dann der Migranten-, der Asylantenverein oder ähnliches ist. Und richtig eskaliert ist es dann, als einer der Spieler, Momo, in einem Spiel einen Foul gemacht hat und der gegnerische Spieler auch verletzt wurde. Und dann ist eine beispiellose Hetzkampagne losgegangen. Mannschaften waren nicht mehr bereit, gegen Grana anzutreten und anderes mehr. Und dieses Team hat nicht darauf reagiert, indem sie Momo und die anderen rausgeschmissen haben und gesagt haben, es macht uns zu viel Probleme, sondern die haben sich vor ihre Mitspieler gestellt und dieser Hasskampagne entgegen und haben dafür ganz viel Solidarität auch bundesweit bekommen und ja, sind schlussendlich dann auch mit diesem Preis ausgezeichnet worden, weil sie nicht den einfachen, sondern den schwierigeren, aber richtigen Weg gewählt haben.
Ja, mit Ihrer Laudatio und auch mit Ihrem Besuch heute stellen Sie sich ja dann sozusagen auch in der Öffentlichkeit eben hinter Blau-Weiß-Grana und damit auch für eine Integration von MigrantInnen ein. Gleichzeitig sind Sie aber auch Generalsekretär in einer Partei, die jetzt vor kurzem eine Asylpolitik eingeschlagen hat oder zumindest dazu gestimmt hat, die jetzt von vielen als eher menschenfeindlicher und auch nicht so asylfreundlich eingestuft wird. Wie passt das zusammen?
Ja, der Unterschied ist vielleicht einfach, wie ich mich zu einem Verein wie Blau-Weiß-Grana stelle, kann ich glücklicherweise ganz alleine entscheiden, wie wir die EU-Asylpolitik machen, kann weder die SPD und leider nicht mal die Bundesrepublik Deutschland allein entscheiden, sondern das müssen wir mit 26 anderen Staaten zusammen machen. Und die sind, das muss man im Jahr 2023 festhalten, politisch fast alle autoritärer und rechter gestrickt mittlerweile, als wir das in Deutschland sind. Man hat das auch in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen. Wir haben ein schlechtes, nicht funktionierendes Asylverteilungssystem in Europa. Ich glaube, das kann niemand bestreiten. Und immer wenn mal wieder eine private Seenotrettungsorganisation den Job machen musste, den eigentlich Staaten machen müssten, nämlich Menschen aus dem Mittelmeer zu fischen, dann ging ja das Gefeilsche los um 200 oder 300 Menschen. Wer nimmt sie? Ja, und am Ende konnte man immer die Länder an einer Hand abzählen, die dann bereit waren, ein paar Leute aufzunehmen. So konnte das nicht weitergehen. Also ich glaube, in der Analyse dass das europäische Asylsystem mies ist im Moment, auch wenn man in Lager wie nach Moria auf der Insel Lesbos schaut, da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Aber leider sind die Mehrheiten im Moment auch schlecht, um etwas Besseres tatsächlich zu bauen. Und deswegen gibt es jetzt Vereinbarungen auf der europäischen Ebene, die in Teilen Verbesserungen bringen, nämlich dass es das erste Mal einen verbindlichen Verteilmechanismus gibt, wo die meisten Länder sich bereit erklären, Menschen aufzunehmen und andere zahlen werden dafür, dass sie nicht aufnehmen. Hallo an Ungarn und Polen an dieser Stelle. Aber es gibt auch starke Rückschritte, zum Beispiel, dass einige Menschen künftig in sogenannten Grenzverfahren ihre Asylverfahren abgehandelt bekommen sollen. Das ist nichts, was die SPD, geschweige denn ich, möchte. Aber es ist eine Abwägung am Ende gewesen. Hätten wir nicht, also hätte unsere Innenministerin für die Bundesregierung nicht zugestimmt, hätte das nicht bedeutet, dass das nicht passiert, sondern es hätte wahrscheinlich bedeutet, dass deutlich Schlimmeres passiert, weil dann hätten andere Mehrheiten eine noch härtere Asylpolitik durchgesetzt.
Ja, nun ist es ja so, Sie hatten erwähnt, dass man zahlen muss, wenn man nicht mit bei der Verteilung teilhaben will. Nun kann man auch zahlen, zum Beispiel an Frontex, und das dann abrechnen als Zahlung. Frontex dafür bekannt, dass sie ja illegale Pushbacks machen und Leute nicht retten aus der Seenot. Und Nancy Faeser unter anderem hat ja dort auch von einem Höhepunkt gesprochen, ist ja auch aus ihrer Partei. Ja, wie passt das dann doch irgendwie zusammen? Man hätte sich ja auch als Regierung auch irgendwie sagen können, nein, so geht das nicht.
Das ist kein historischer Durchbruch gewesen oder wie es dann sonst zum Teil bezeichnet wurde. Das haben wir auch intern in der SPD klar besprochen, dass das nicht unsere Haltung dazu ist. Dafür gibt es viel zu viele Rückschritte. Was Frontex angeht, haben wir eine klare Position in der SPD. Frontex ist, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, eine unrettbar korrupte Behörde, die vielfach unter Beweis gestellt hat, dass sie ihrer Aufgabe nicht nachkommt, sondern sich verselbstständigt, dass sie an illegalen Pushbacks beteiligt ist. Mittlerweile gibt es lückenlos nachgewiesene Pushbacks durch gute journalistische Arbeit. Also damit nochmal allen klar ist, was das ist. Menschen, die schon auf europäischem Staatsgebiet waren, werden beispielsweise von Griechenland aufs offene Meer wieder zurückgezerrt und dort in einer manövrierunfähigen Rettungsboje ausgesetzt. Und wenn es gut läuft, in Anführungszeichen, dann holt sie wenigstens von der türkischen Seite noch jemand ab danach. Das ist inhuman, inakzeptabel, und diese Behörde kann es nicht und will es nicht und muss durch was anderes ersetzt werden. Unsere Europaabgeordneten haben immer wieder auch den Rechenschaftsberichten von Frontex nicht zugestimmt, haben denen also die Entlastung sozusagen verweigert, aber leider reichen auch hier die Mehrheiten im Moment nicht. Also wir müssen zumindest mit mir nicht darüber diskutieren. An den EU-Außengrenzen spielt sich seit Jahren Fürchterliches ab und eine Mehrheit in der Europäischen Union will das entweder so oder hat zumindest nichts dagegen, dass das so passiert, und das ist eine traurige Zwischenbilanz.
2019 standen Sie dann ja jetzt, also jetzt sind Sie ja Generalsekretär der SPD, und 2019 standen Sie zur Wahl für das Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden. Und in Ihrer Vorstellungsrede, ich habe mir die gestern nochmal angehört, gibt es ja auf YouTube nachzuhören, Sie standen damals dafür, für eine deutlich, ich würde jetzt mal sagen, unkonventionellere und deutlichere Politik, und auch wurden oft damals als jemand gesehen, der den Finger so ein bisschen in die Wunde drückt. Ich glaube, Sie hatten ja damals gefordert, VW auch irgendwie zu enteignen und was weiß ich nicht. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt aus der Rede mitgebracht für Sie und die ZuhörerInnen. Und den würde ich jetzt mal abspielen.
Wenn ihr mich heute zu eurem stellvertretenden Parteivorsitzenden wählt, dann bekommt ihr den Kevin Kühnert, den ihr kennengelernt habt. Ich verstehe Politik nicht als Rollenspiel. Ich finde nicht, dass wenn man plötzlich auf einer anderen Position ist, dass man sich dann anders verhält, anders denkt, anders redet. Man hat vielleicht andere Dinge zu bedenken. Ja, das sicherlich. Aber meine Überzeugungen sind meine Überzeugungen, wie das hoffentlich für uns alle gilt. Ich weiß um die Verantwortung, die das Amt mit sich bringt, um das ich mich heute bei euch bewerbe. Aber ich weiß auch um die Verantwortung, die es mit sich bringt, wenn man Glaubwürdigkeit genießt und sie gerne weiterhin genießen möchte. Ich möchte weiterhin bereit sein, auch unbequeme Fragen in dieser Partei zu stellen, in dem Wissen darum, vielleicht künftig noch stärker die Antworten darauf selbst geben zu müssen.
Ja, jetzt sind Sie nicht stellvertretender Parteivorsitz geworden. Allerdings sind Sie ja jetzt Generalsekretär, wie gerade eben schon erwähnt. Und das ist ja auch ein relativ hohes Amt in der SPD. Und nun werfen Ihnen viele Leute vor, dass Sie eben nicht mehr der tonangebende Kevin Kühnert sind, der Sie vor ein paar Jahren noch waren. Und dass es eher ruhig um Sie geworden ist und dass Sie Ihre Forderungen eher nicht mehr so laut ankündigen und unter die Menschen bringen. Woran liegt das? Warum bekommt man so wenig von Ihren großen Vorhaben noch mit?
Ich nehme das ernst, auch wenn ich selber eine andere Wahrnehmung habe, weil in meinem Alltag ist alles andere als ruhig geworden. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und klar, es ist so, wenn man eine hohe politische Position hat, die habe ich jetzt zweifellos inne und dann noch in der führenden Regierungspartei, das waren wir ja damals noch nicht, dann hat man andere Möglichkeiten, seine politischen Ansätze durchzusetzen. Dann muss ich das weniger über die Öffentlichkeit und Interviews machen, sondern dann kann ich das sehr viel stärker intern machen. Ich würde sogar sagen, heute würde es bei mir genau andersrum sein, wenn ich mich jetzt allzu sehr laut und öffentlich und als Einzelkämpfer aufstelle, dann hätte ich viel mehr Wahrnehmung noch, aber schlechtere Möglichkeiten, meine Politik durchzusetzen, weil sowas wird in Parteien auch zu Recht irgendwann als unsolidarisch und als Ego-Shooter so ein bisschen auch betrachtet. Und deswegen machen wir das an dem Beispiel der Migrationspolitik. Ich kann nicht ändern, dass die Mehrheiten in Europa im Moment sind, wie sie sind. Aber ich konnte mit einigen Kolleginnen und Kollegen zusammen dafür sorgen, dass Deutschland letztes Jahr das erste Mal im Deutschen Bundestag eine strukturelle Finanzierung für private Seenotrettungsorganisationen durchgesetzt hat. Da haben wir kein großes Bohai drum gemacht. Aber nach Jahren der Kriminalisierung, die ja auch in Deutschland stattgefunden hat, haben wir es geschafft, dass dieser Staat oder diese Koalition zumindest sich auch mit Geld dazu bekennt, dass diese Organisationen eine Aufgabe übernehmen, die eigentlich unsere Aufgabe in den Mitgliedstaaten der EU wäre, und haben denen damit einen Rückhalt gegeben. Und das sehe ich schon ein bisschen als so ein Beispiel dafür. Ich bin als JUSO-Vorsitzender auf Malta gewesen. Ich habe die Sea-Watch dort besucht, bin immer mit den Aktivistinnen und Aktivisten in Kontakt gewesen und weiß sehr genau darum, welche Arbeit die machen, dass das keine Schlepper oder sonst irgendwas sind, und sehe es dann jetzt, wo ich an Schalthebeln sitze, wo ich was verändern kann, auch als meine Aufgabe, das durchzubringen. Ja, das habe ich dann in dem Fall eben nicht mit einer großen öffentlichen Grundsatzdebatte verbunden, weil es vielleicht dem Anliegen sogar eher schädlich gewesen wäre, weil es nämlich viele Leute gibt, die, wenn sie das mitbekommen hätten, echt was dagegen gehabt hätten. Insofern, es ist immer ein bisschen eine Abwägung, und wenn Leute sagen, sie nehmen es weniger wahr, dann nehme ich das ernst und mache mir auch meine Gedanken darüber.
Und wie sieht das aus jetzt? Ich hatte es vor uns angesprochen, Sie haben da ein bisschen gelacht. Sie haben ja wirklich vor 3-4 Jahren davon gesprochen, große Konzerne zumindest zu kollektivieren. Ich glaube, das ist das richtige Wort, sozusagen unter die Arbeitenden dort zu bringen, dass die selber das sozusagen die Firma gehört. Weil ich glaube, Aufhänger war, dass die VW-Chefs 1,1 Milliarden Euro bekommen haben und als Gewinn.
Bei BMW ist es gewesen.
BMW, okay, ja. Gut, dann habe ich da gestern einfach noch einen kleinen Fehler gehabt. Und ja, dann ist es jetzt, wurde mir zumindest hier rückgemeldet, als ich hier mal in der Redaktion nachgefragt habe, was den Leuten denn einfällt, wenn sie Kevin Kühnert hören. Und da kam dann, also deswegen kommt auch diese Frage, weil dann kam die Antwort, ja, um das Vorhaben zum Beispiel fanden wir gut, aber ist dann irgendwie ruhig geworden. Wie sieht's denn da aus?
Ja, jetzt muss ich der Fairness halber sagen, das ist in dem Sinne kein Vorhaben gewesen, sondern man kann das auch nachlesen. Ich habe damals mit der Zeit, also mit der Wochenzeitung Die Zeit, ein Interview geführt. Und die Leitfrage des Interviews war, was ist Sozialismus für Sie, Herr Kühnert? Ich war ja Vorsitzender der Jungsozialisten, und das war so eine Reihe, so eine Interviewreihe, bei denen ja mit Christian Lindner über was ist Liberalismus und so gesprochen. Und dann sind wir mal so ein bisschen Wirtschaftstheorie quasi durchgegangen und haben halt die Frage gestellt, wie wäre denn ein Wirtschaften in einer Welt, wie sich so ein Jungsozialist das dann vorstellt. Und dann haben wir das am Beispiel BMW sozusagen diskutiert. Aber der Kern dessen, also, und ich wusste natürlich, dass es gibt keine politischen Mehrheiten im Moment dafür, auch in meiner Partei nicht, und das ist mir schon auch bewusst. Aber der Kern, gerade was diese Dividendenfrage angeht, der ist unbenommen weiterhin richtig, und um den kämpfe ich auch. Also dass Susanne Klatten und Stefan Quandt, das sind die beiden Kinder der BMW-Dynastiefamilie, denen die Hälfte des Unternehmens gehört, dass die in einem durchschnittlichen Jahr, in einem Jahr, eine Milliarde Dividende ausgeschüttet bekommen. Die haben jeweils Vermögen im Bereich 20, 30, 40 Milliarden Euro als Einzelperson. Dass so etwas möglich ist, dass das so niedrig besteuert wird, dass man bei Firmenerbschaften sich quasi freikaufen kann in Deutschland, während andere Leute permanent zur Kasse gebeten werden, das ist nicht okay, das ist ungerecht, das treibt die Gesellschaft auch auseinander, und da setze ich mich auch nicht alleine, sondern ja wirklich auch mit meiner Partei für ein anderes Steuersystem ein. Nur leider haben wir im Moment politische Mehrheiten, bei denen wir unter anderem mit der FDP eine Bundesregierung zusammenbilden müssen. Und ich muss jetzt niemandem das Steuerprogramm der FDP erklären. Das weiß jeder von alleine. Da kommen wir nicht so richtig zusammen in diesem Feld. Ja? Und ich möchte auch nicht, dass der Staat Autos baut. Das glaube ich, können tatsächlich die ein oder anderen Unternehmen besser, aber ich will, dass sie sich gerecht an unserem Gemeinwesen beteiligen. Und das tun sie halt an vielen Stellen nicht. Und an diesem Skandal ist heute nichts anders und nichts weniger skandalös, als es damals gewesen ist.
Ja, würden Sie denn sagen, dass die, Sie hatten ja vor uns auch über die aktuelle Politik geredet, die gerade die SPD jetzt auch als regierende Partei macht, würden Sie denn sagen, dass da zum Beispiel die derzeit auf den Tisch liegenden Projekte tatsächlich das sind, was die Sozialdemokratie als zentrale Probleme sieht? Oder ist es nicht vielmehr Themen, die eigentlich von anderen Parteien irgendwie vorgesehen wird und vorgeschoben wird und ihr macht da einfach mit?
Na, von jedem Koalitionspartner ist in der Koalition was drin. Aber ich finde, also wir sind jetzt 18 Monate im Amt und wenn ich zusammennehme, was wir in der Zeit, und wir heißt jetzt mal SPD in dem Fall, was wir durchgebracht haben, dann finde ich schon, dass das ein Fußabdruck ist, der sich sehen lassen kann. Wir haben die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro wie versprochen gemacht, Lohnerhöhung für 6 Millionen Menschen, gerade hier in Sachsen-Anhalt, generell im Osten der Republik, enorm viele Leute. Wir werden das Rentenniveau dauerhaft jetzt noch in diesem Jahr stabilisieren. Ganz ehrlich, da sind wir so langsam eine der letzten Parteien, die dafür überhaupt noch eintritt. Viele anderen erzählen den Leuten, sie sollen alles nur noch mit privater Altersvorsorge machen. Das ist also keine Kleinigkeit, sowas durchzusetzen und zu stabilisieren. Wir haben das Kindergeld im höchsten Schritt erhöht, den es jemals gegeben hat. Wir haben das Wohngeld ausgeweitet. Dreimal so viele Haushalte in Deutschland haben jetzt Anrecht auf Wohngeld. Also wenn sie ein niedriges Einkommen, aber hohe Wohnkosten haben. Wir haben Energiepreisbremsen letztes Jahr durchgesetzt. Hätte man mich vor einem Jahr gefragt, ob ich sowas für denkbar halte, dass eine Regierung mit FDP-Beteiligung in Märkte eingreift, um Preise zu regulieren, hätte ich gesagt, geh mal schlafen und schlaf deinen Rausch aus. Am Ende ist sowas möglich gewesen. Das ist schon nicht so mies. Das Problem ist nur, die Herausforderungen um uns herum sind halt fast noch größer. Es kommen andauernd neue Sachen dazu. Die Inflation frisst ganz vieles auf, was an sozialen Errungenschaften im Moment gerade passiert. Und deswegen kämpfen wir ein bisschen gegen eine Welle von äußeren Umständen an. Aber ich wehre mich wirklich nachdrücklich gegen den Eindruck, dass die Lautstärke, mit der manche in der FDP zum Beispiel ihre Politik in die Öffentlichkeit blasen, dass das nicht verwechselt werden sollte damit, dass die sich die ganze Zeit durchsetzen. Das tun sie ausdrücklich nicht. Sieht man ja jetzt im Moment beim Heizungsgesetz. Haben alles dafür getan, es zu verhindern. Aber sie haben es nicht verhindert am Ende, sondern dieser Beitrag zum Klimaschutz, der kommt jetzt endlich.
Gerade eben noch gesprochen von dem Mindestlohn von 12 Euro und ja, es hat zum ersten Mal eine deutliche Erhöhung gegeben. Jetzt nächstes Jahr soll es nochmal um 41 Cent steigen, dann nochmal um 41 Cent im Folgejahr darauf. Das wären 3% zu dem, was davor kommt. Inflation sind derzeit irgendwie 10%, zumindest wird das so gerechnet. Gerade wenn man sich Nahrungsmittel anguckt, sind ja die Preise noch höher teilweise. Ist es dann nicht, also warum ging da nicht mehr?
Weil das jetzt keine politische Frage mehr gewesen ist. Wir haben in einem einmaligen Schritt den Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. Da hat sich die Politik das Recht rausgenommen, das zu tun. Und jetzt kehren wir wieder zurück zu der gesetzlichen Grundlage des Mindestlohns, nämlich, dass eine Kommission, ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen, gemeinsam die Steigerung festlegt. Und diesmal ist das nicht im Konsens erfolgt. Also es sind gleich viele ArbeitgeberInnenvertreter und GewerkschaftsvertreterInnen in diesem Gremium drin und dann ist noch eine unabhängige Stimme. Und wenn die sich auf die eine oder andere Seite schlägt, dann kann man auch mit Mehrheit die Entscheidung treffen. Und in dem Fall hat die ArbeitgeberInnenseite mit der Vorsitzenden der Kommission zusammen diese 41-Cent-Schritte beschlossen. Gewerkschaften haben dagegen gestimmt und das kann ich auch sehr gut verstehen, weil die Zahlen sind gerade genannt worden. Es ist zu niedrig für das, was im Moment auf der Preisseite passiert und es stimmt auch, wenn wir jetzt immer von 6-7% Inflation sprechen, das, was Menschen mit kleinen Einkommen betrifft, Lebensmittel, Energie, Mobilität, das steigt im Moment noch deutlich mehr, da müsste also auch deutlich mehr drauf. Das heißt, die Antwort muss sein, dass wir auf anderem Wege mehr für bessere Löhne tun. Wir versuchen das zum Beispiel in diesem Jahr mit einem Tariftreuegesetz, was wir einführen. Das heißt, dass öffentliches Geld, Steuergeld, wenn wir Aufträge rausgeben, Bauaufträge, Reinigungsaufträge und so weiter, dass das dann nur an Unternehmen geht, die Tarifverträge haben, wo die Beschäftigten also bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen haben, weil wir nicht mehr wollen, dass mit Steuergeld Dumpinglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen gefördert werden. Das heißt, wir wollen, dass der Staat seine Marktmacht nutzt, um die Unternehmen dazu zu drängen, in die Tarifverträge reinzugehen. Denn eigentlich wollen wir ja nicht, dass die Leute Mindestlohn haben. Der Mindestlohn, auch wenn er jetzt erhöht worden ist, ist der schlechtestmögliche Lohn, den man bekommen kann in unserem Land. Und das politische Ziel der SPD ist, dass möglichst viele Leute keinen Mindestlohn, sondern einen höheren bekommen.
Ja, mit Mindestlohn, da ist jetzt gerade eine gute Überleitung, denn ich habe jetzt letztens, ich glaube am Donnerstag, mit Katharina König-Preuß gesprochen von der Linken aus Thüringen und sie hat mir erklärt, dass in Sonneberg sind die meisten mindestlohnabhängigen Menschen.
44% der Beschäftigten
in ganz Deutschland. Aber das hat gar nichts mit der Sache zu tun, über die wir jetzt sprechen werden. Nämlich dort gab es ja tatsächlich dann die Landesratwahl, die jetzt leider an die AfD gefallen ist. Und auf der anderen Seite hatten sich dann alle demokratischen Parteien zusammengestellt, auf einen gemeinsamen Weg geeinigt, hinter die CDU gestellt, sind damit dann doch leider gescheitert, war nicht erfolglos, obwohl es eine sehr hohe Wahlbeteiligung gab. Was sagt das über die künftige Auseinandersetzung mit faschistischen Kräften aus?
Ja, dass Appelle alleine nicht immer und an jedem Ort genügen. Das ist noch keine Aussage gegen die Appelle, aber das müssen wir uns einfach vor Augen führen. Also einfach nur zu sagen, Mensch, das ist eine gesichert rechtsextreme Partei, die entsprechend auch kategorisiert wird. Das haut jetzt nicht überall in Deutschland die Leute aus den Schuhen und sagt, ach, das wusste ich überhaupt gar nicht, ich will die nicht. Diese Partei gibt es jetzt seit über 10 Jahren und jeder, der nicht unter einem Stein gelebt hat in diesen 10 Jahren, weiß, was das für eine Truppe ist und weiß, was der Höcke für ein Typ ist und die anderen drumherum. Das heißt, wer die heute wählt, wählt sie, obwohl man weiß, was das für ein Verein ist. Das heißt noch nicht, dass jeder Wähler und jede Wählerin selber überzeugt rechtsextrem ist, aber zumindest scheint die Bereitschaft zu bestehen, dass wenn die Wut oder was auch immer groß genug ist, dass man dann eben bereit ist, auch sowas in Kauf zu nehmen. Und das muss uns zu denken geben und sollte dazu führen, dass wir neben dem notwendigen Benennen der Demokratiefeindlichkeit und Menschenfeindlichkeit der AfD eben auch stärker einsteigen mit ihr, über ihre Alltagstauglichkeit oder Untauglichkeit, würde ich sagen, zu sprechen. Weil offensichtlich haben wir im Landkreis Sonneberg, wo, ist erwähnt worden, fast jeder zweite Beschäftigte Mindestlohn bekommt, wo es niedrige Vermögenswerte und so weiter gibt, auch viele Leute aus vielleicht sozialer Perspektivlosigkeit oder Ähnlichem die AfD gewählt, so nach dem Motto, schlimmer kann es ja nicht werden. Und ich glaube, mit diesen Leuten muss man ganz Klartext reden und sagen, die AfD ist nicht nur eine faschistische und demokratiefeindliche Partei, es ist auch eine unsoziale Partei. Sie ist für die Abschaffung von Vermögens- und Erbschaftssteuern. Sie hat sich nie klar für einen Mindestlohn ausgesprochen. Wenn ich google und gucke, sind die für ein Tariftreuegesetz, finde ich keine Antwort darauf. Es sind Fragen, mit denen sich die AfD überhaupt gar nicht beschäftigt. Also wen ist nicht schon überzeugt, dass Höcke ein Faschist ist, der sollte sich wenigstens davon überzeugen lassen, dass man mit der Stimme für die AfD gegen die eigenen Interessen wählt, außer man ist ein sehr wohlhabender Mensch in dieser Gesellschaft und hat weiße Hautfarbe, dann vielleicht nicht. Aber diese Gruppe ist sehr klein und taugt sicherlich nicht für 50% und mehr.
Es hatten sich ja, wie gesagt, dann alle Parteien, weitestgehend demokratischen Parteien, hinter den CDUler gestellt. Ihr seid ja auch eine Partei, die jetzt in einer Regierung mit 2 weiteren Parteien regiert. Sozusagen, es sind große Bündnisse und kann es sein, dass große Bündnisse nicht eher dazu tendieren, dass sie den kleinsten gemeinsamen Nenner, also eher die langweiligste und progressivloste Politik wählen und befördern? Und könnte es nicht erfolgreicher sein, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir treten den Leuten mal auf die Füße und wir machen eine klarere Politik und verfolgen auch die Gefahr, dass, also es kann auch sein, dass es dann dazu kommt, dass faschistische Kräfte mehr Stimmen und Zulauf erstmal generieren, aber dann vielleicht auch eine klarere Politik und nicht mehr so eine, ja, wir machen so, soweit es gut geht, damit wir mitregieren.
Also die Beobachtung stimmt natürlich erstmal. Es ist wie in der WG. Je mehr Leute in der WG wohnen, desto fehleranfälliger ist der Putzplan am Ende, wenn man das mal so als den kleinsten gemeinsamen Nenner einer WG bezeichnen würde. Und so ist das in der Politik auch. Ich will das trotzdem nicht aufgeben, dass demokratische Parteien, wenn es drauf ankommt, beieinander stehen. Also die haben ja jetzt nicht da alle dasselbe Wahlprogramm unterschrieben und gesagt, wir sehen jetzt hier die Politik im Kreis Sonneberg identisch, sondern die haben halt gesagt, wenn es drauf ankommt, zu verhindern, dass unser Kreis an die AfD fällt, dann stehen wir bei allen sonstigen Unterschieden von Linke bis CDU beieinander. Ich finde schon, das muss der Kern einer funktionierenden demokratischen Zivilgesellschaft sein, dass man in der Lage ist, sich auf diesen Konsens zu verständigen. So, und daneben, klar, muss es aber eine harte Auseinandersetzung geben. Wir haben schon gut zugehört, dass in Sonneberg vor der Stichwahl sich auch in manchen Fußgängerzonen so Töne eingeschlichen haben wie, ach, jetzt ist ja wie früher, jetzt sind wieder die Blockparteien alle miteinander und die AfD sind doch die einzigen, die was dagegen tun. Das stimmt so natürlich nicht, aber muss man reflektieren, dass dieser Eindruck überhaupt entstanden ist. Und die Antwort kann daher nur sein, dass über die echten Alltagsfragen, also nicht über irgendein Pipifax, sondern wirklich über die wesentlichen Dinge des Alltags, bezahlbares Wohnen, sichere Energieversorgung, Mobilität und so weiter, darüber muss es eine harte Auseinandersetzung zwischen den demokratischen Kräften geben, was der richtige Weg ist. Man muss eine klare Auswahl zwischen politischen Konzepten haben und da müssen sich auch Parteien zum Teil mehr Mühe geben. Ja, manche verwalten auch einfach nur vor sich hin und haben schon lange keine Idee mehr entwickelt, was sie politisch eigentlich machen wollen. Aber ich will den Ball auch zurückspielen, also jetzt nicht an Sie, sondern so ein bisschen an alle auch draußen. Eine Partei kann auch immer nur auch vor Ort so gut sein, wie die Summe der Leute, die in ihr überhaupt organisiert sind. Und wenn ich gerade in Ostdeutschland das mir in der Fläche angucke, dann fällt einfach auf, demokratische Parteien haben unglaublich wenige Mitglieder, völlig egal, ob es die Linke, die CDU, die SPD, die Grünen sind. Und wo kaum Menschen sich zur parlamentarischen Demokratie bekennen, sich in Parteien engagieren, an Konzepten und Programmen mitschreiben, naja, da brauche ich auch nicht erwarten, dass am Ende Wunder bei rauskommen und tolle neue Konzepte. Es gibt mir zu viel Teilnahmslosigkeit in unserer Demokratie und zu viel Verantwortung abwälzen auf ein paar Leute vor Ort, die eigentlich echt schon überlastet sind mit den Aufgaben, die sie im Moment haben.
Ja, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber um auf den letzten Punkt nochmal einzugehen, ich würde sagen, dass einfach viele Parteien, wenn man sich von der Partei irgendwie mithilft und mitorganisiert, dann muss man ja auch irgendwie damit übereinstimmen, was die Partei in den letzten Jahren gemacht hat, was sie im letzten Jahr tut. Und wenn ich war sehr erfreut und habe sehr zuversichtlich eigentlich auf zumindest den grünen und den roten Part in der Regierung geblickt. Und jetzt für mich als Bevölkerungsteil, würde ich jetzt einfach mal sagen, hat sich nicht sehr viel geändert, so vom Gefühl her zumindestens. Es ist natürlich sind es schwierigere Zeiten, als jetzt vielleicht die CDU und die SPD damals früher hatten, aber jetzt seid ihr stärkste Kraft und trotzdem habe ich das Gefühl eben, dass dort eben, wie vorhin schon gesagt, immer der kleinste Nenner rauskommt. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass einfach die Bevölkerung sich nicht mehr so richtig, gerade auch im Osten, irgendwie gesehen sieht von dem, was passiert im Bundestag. Und ich glaube, Sie hatten sich ja auch ausgesprochen, zum Beispiel gegen die Große Koalition damals. Ja. Und warum jetzt die Ampelregierung, warum ist das jetzt besser als die Große Koalition mit der CDU?
Na gut, wir können im Parlament nur mit den Mehrheiten arbeiten, die da sind. So, es gab Alternativen zur Ampel, die wären gewesen eine Große Koalition unter Führung der SPD. Hätte ich dezidiert für schlechter empfunden, weil dann hätte da ein großer konservativer Block immer noch in der Regierung drin gesessen. Jetzt sind es die Liberalen, aber deutlich kleiner am Ende. Und es hätte auch noch eine dritte Option gegeben, nämlich eine Jamaika-Koalition unter Führung der CDU. Also es gab drei mögliche Koalitionen und ich finde, also es war jetzt nicht mein Lebenstraum, Teil einer Ampelkoalition zu sein, aber unter den drei Optionen, die da waren, hielten wir das, und das sehe ich auch weiterhin so, noch für die beste der Optionen. Aber wir haben eben keine klaren Lagermehrheiten in Deutschland. Es gibt weder für das Lager Mitte rechts noch für das Lager Mitte links eine klare Mehrheit im Bundestag. Im letzten nicht, in diesem aktuell auch nicht. Das heißt, niemand kann eine Koalition bilden, ohne dass ein Partner von dem anderen Lager sozusagen mit drin ist. Und ja, und das macht sich natürlich bemerkbar in der Politik, die am Ende passiert, weil wir gerade, wenn es um die Verteilungsfragen geht, um den materiellen Kern des täglichen Lebens, um Löhne, um Steuern, um die Frage, wer bezahlt die öffentliche Infrastruktur, gibt es grundunterschiedliche Auffassungen. Ich habe gerade mit der FDP 2 Wochen lang die Frage verhandelt, wie in dem Heizungsgesetz die Kosten zwischen Hauseigentümern und Mieterinnen und Mietern aufgeteilt werden. Das ist eine spannende Erfahrung gewesen, diese Verhandlungen 2 Wochen zu führen. Ich bin mir vorgekommen wie in Verhandlungen mit dem Eigentümerverband. Wir haben ein gutes Ergebnis am Ende rausgekriegt, finde ich. Aber es ist eben, die ideologischen Hürden sind einfach sehr groß, über die man drüber muss. Aber wir haben es uns ja nicht ausgesucht, wir haben uns nicht gewünscht, dass wir mit der FDP regieren, sondern das Ergebnis war, wie es ist. Und man muss damit zurechtkommen. Und wo es wirklich besser wird, finde ich, sind gesellschaftspolitische Fragen. Also wenn wir jetzt das Selbstbestimmungsgesetz in diesem Sommer durchkriegen werden, mit dem wir das diskriminierende Transsexuellengesetz in Deutschland überwinden, dass wir das Blutspendeverbot für homosexuelle Männer beispielsweise überwunden haben kürzlich, dass wir ein Arbeitskräfteeinwanderungsgesetz endlich in Deutschland haben. Das mal nur als drei Beispiele. Das sind Dinge, die wären mit CDU und CSU undenkbar gewesen. Und da sieht man schon, dass unterschiedliche Mehrheiten auch einen Unterschied machen können.
Jetzt haben Sie ja gerade eben gesagt, das war die beste Option. Die SPD wollte gerne mitregieren. Aus einer marxistischen Perspektive könnte man behaupten, Politik sei unmöglich. Und die einzige Möglichkeit wäre Revolution und damit die Politik zu überwinden und damit dann wirklich klar zu sagen, was das Ziel ist. Kann man das überhaupt noch in der SPD vorschlagen? Kann man damit noch Zustimmung generieren?
Also vorschlagen kann man eine ganze Menge, aber die SPD ist in ihrer ganzen 160-jährigen Geschichte keine revolutionäre Partei gewesen, sondern sie hat sich immer für einen reformsozialistischen Weg ausgesprochen. Aber die Geschichte dieser Partei kann ja schon nachweisen, dass beharrlich an Reformen zu arbeiten durchaus historisch viele Fortschritte gebracht hat. Also wenn man sieht, wie Arbeiterinnen und Arbeiter vor 160 Jahren, als der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet wurde, wie es denen damals ergangen ist und wie wir heute dastehen, dann sind wir heute nicht im Himmelreich angekommen, aber es hat bei weitem nichts mehr mit diesen Zeiten zu tun, was Lohnsituationen, was Freizeit, Urlaub, Renten und Sozialversicherungsansprüche und anderes angeht. Und das sind ja Kernerrungenschaften von Gewerkschaftsbewegung und Sozialdemokratie, dass das passiert ist. Und daran versuchen wir im Kleinen und Großen anzuknüpfen. Und revolutionäre Bestrebungen sehe ich heute vor allem aus dem politisch rechtsaußen Spektrum. Ich glaube, so als einen solchen Angriff, als eine solche Kampfansage muss man das begreifen, was dort in Teilen im Moment passiert. Das sind Umsturzfantasien. Da geht es nicht darum, irgendwie das Gendern in Gesetzestexten zu verbieten, sondern da geht es darum, die demokratische Ordnung über den Haufen zu werfen und ein autoritäres Gewaltregime zu errichten. Und daher glaube ich einfach, dass die Formationen in unserer Gesellschaft heute so sind, dass linke, auch radikal linke Kräfte zunächst die Aufgabe haben, diesen Common Ground, auf dem wir uns bislang bewegt haben oder in den letzten Jahren bewegt haben, überhaupt erstmal zu verteidigen, um darauf dann auch wieder soziale Kämpfe ausfechten zu können, die in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind.
Sie haben ja gesprochen davon, dass die SPD sich seit 160 Jahren, glaube ich, waren es, jetzt für ArbeiterInnen einsetzt. Gleichzeitig hat sie auch die letzten Jahre mitregiert, zumindest. Und da sind viele Gesetze verabschiedet worden, die gerade eben eher dann doch Tendenz zu den Arbeitgebern positiv aufgefasst werden. Wie sozialdemokratisch ist denn derzeit die Partei, Ihrer Meinung nach?
Also ich gestehe den Punkt zu. Es gab in den 160 Jahren Episoden, in denen man, glaube ich, ein bisschen die Orientierung verloren hat, um das mal vorsichtig zu sagen. Der Begriff, der allen sofort einfällt, sind zumindest Teile dessen, was unter der Agenda-Politik vor bald 20 Jahren gelaufen ist. Die SPD hat sich in den letzten Jahren sehr davon emanzipiert und ich würde mir jetzt mal die Feder anstecken zu sagen, ein bisschen was habe ich dazu auch beigetragen. Eine der Grundlagen für unseren Wahlsieg 2021 war beispielsweise, dass wir ein umfassendes Sozialstaatskonzept entwickelt haben, was wir ganz dezidiert als Antwort und auch Überwindung des Hartz-Zeitalters in der SPD verstanden haben. Jahrelang hat man in der SPD gedacht, naja, wenn wir da so ein bisschen dran rumreformieren und ein paar Fehler ausmerzen, dann wird es schon wieder gut. Aber dabei hat man unterschätzt, wie sehr das von vielen auch Betroffenen wirklich als ein regelrechter Verrat an ihren Interessen und ihrer Lebenssituation begriffen wurde. Und das verstehe ich auch. Und deswegen musste ein neues System her, dass wir jetzt anfangen mit dem Bürgergeld und allem, was dazugehört, zu implementieren, wo Sanktionen langsam abgebaut werden, wo nicht schnelles Vermitteln in irgendeinen Billigjob im Mittelpunkt steht, sondern tatsächlich Qualifizierung, langfristiges Fußfassen auf dem Arbeitsmarkt, also wieder für sich selber Verantwortung übernehmen können, aus eigener Kraft den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Also wir haben uns wieder orientiert. Ich weiß, dass es Leute gibt, die immer noch sagen, da muss noch viel mehr passieren und das ist auch überhaupt kein Problem, darüber zu diskutieren. Aber in der Grundauseinandersetzung einer jeden ökonomischen, materiellen Auseinandersetzung, stehst du auf der Seite des Kapitals oder stehst du auf der Seite der Beschäftigten, wissen wir wieder, wo wir stehen.
Dann frage ich doch einfach mal nach, müsste mehr passieren?
Ja, natürlich muss mehr passieren. Wir haben vorhin über die Lohnsituation beispielsweise schon gesprochen. Tarifbindung ist Kern dessen, worum es auf unserem Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren gehen wird. Wir haben kaum 50% tarifgebundene Arbeitsverhältnisse in Deutschland. Im Osten sind das kaum noch mehr als ein Drittel. Und das ist ein Problem, weil Arbeitgeber sich aus ihrer Verantwortung herausziehen. Die Europäische Union hat einen Rahmen beschlossen für Mindestlöhne und hat im selben Atemzug gesagt, liebe Mitgliedstaaten, wir erwarten von euch ein Maßnahmenpaket, wie ihr eure Tarifbindung auf 80% wieder anhebt. Und deswegen machen wir unter anderem dieses Tariftreue-Gesetz und Vergabegesetz, weil wir eben sagen, staatliches Geld muss dafür sorgen, dass die Arbeitgeber wieder in die Sozialpartnerschaft, in die Verantwortung zurückgehen. Und Arbeitskämpfe nehmen wieder zu. Wir sehen das jetzt in den letzten Monaten. Gewerkschaften gewinnen massig an Mitgliedern rund um die Tarifauseinandersetzung bei der Post, im öffentlichen Dienst. Ich war jetzt kürzlich gerade bei der Süßwarenindustrie, die einen sehr guten Abschluss gemacht haben. Das heißt, die Beschäftigten verstehen, dass es jetzt gerade in Zeiten dieser Inflation noch viel mehr als sonst darum geht, ihre Interessen durchzusetzen und dass sie dafür starke Kräfte an der Seite brauchen. Und übrigens merken sie auch, dass jetzt die Tarifverträge geschlossen werden für die Transformation. Also die Tarifverträge, die beschreiben, wie bleibt Arbeit eigentlich sicher, wenn sich alles im Betrieb und drumherum ändert. Die Energieversorgung, wenn Maschinen, künstliche Intelligenz und anderes unsere Arbeitswelt verändern. Ich glaube nicht an die Dystopie, dass der technologische Fortschritt uns die ganze Arbeit wegnimmt. Es spricht empirisch sehr, sehr wenig dafür, dass das so ist. Aber die Art der Arbeit, die ändert sich eben schon. Und daher ist gewerkschaftliche Organisierung im Moment gepaart mit einer klaren politischen Rahmensetzung. Das ist das Gebot der Zeit. Und ich glaube, es wird auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft, für die Akzeptanz von Demokratie einer der entscheidenden Faktoren sein.
Kommen wir jetzt vielleicht mal zum letzten Punkt, den ich noch hier auf meiner Liste habe. Nämlich die derzeit heranwachsende Generation hat ja ein großes Problem und das ist der Klimawandel. Und ich würde sagen, dass das so eine zentrale Rolle spielt. Und ja, es gibt allerdings ja Probleme bei der Bekämpfung des Klimawandels. Woran liegt das? Liegt das eher daran, dass es einen politischen Unwillen, würde ich jetzt einfach mal sagen, gibt bestimmter Parteien und Milieus, die irgendwie dann doch mit an der Regierung teilhaben? Oder ist es nicht vielmehr, dass bereits bestehende Regelungen, neue Gesetzentwürfe im Weg stehen?
Ich würde sagen, für die Zielstellung, die wir uns gesetzt haben, gibt es klare Mehrheiten. Das sieht man auch. Also selbst in der schlimmsten Phase des Streits um das Heizungsgesetz in den letzten Wochen haben Umfragen immer wieder klar gesagt, dass die Mehrheit, die deutliche Mehrheit der Leute zum Beispiel der Auffassung ist, dass wir ab nächstem Jahr keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr einbauen sollen. Also ich glaube, dieser Groschen ist bei den meisten gefallen, zu sagen, gut, ich habe schon gecheckt, auf der Grundlage wird es kein gutes Leben auf diesem Planeten geben. Aber die klimapolitische Diskussion kommt jetzt in einer neuen Phase an. Wir gehen weg von der Theorie hin zur Praxisdiskussion. Einfach nur so eine Jahreszahl rauszuhauen, bedeutet noch gar nichts. Die Leute wollen konkret wissen, wie macht ihr das? Was heißt das für meinen Alltag? Wer zahlt die Zeche am Ende für all diese Maßnahmen? Weil der klimagerechte Umbau der Gesellschaft ist eben vor allem das, ein Umbau. Und Umbau kostet wahnsinnig viel Geld, von der Heizung über das Auto, über die Leitungsinfrastruktur, über die neuen Windräder, Solarparks, die LNG-Terminals und alles, was wir bauen, kostet wahnsinnig viel Geld. Und die Leute wollen einfach wissen, wird es gerecht verteilt oder nicht? Das ist ja der Kern der ganzen Heizungsgesetz-Diskussion. Kaum einer hat was dagegen, dass künftig regenerativ geheizt wird, aber alle wollen wissen, werden meine individuellen Lebenslagen dabei berücksichtigt. So. Und das wird über die Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz von Klimaschutz entscheiden. Und wir werden unsere liebe Mühe und Not haben, überhaupt das mit 2045 zu schaffen mit der Klimaneutralität. Ich denke, wir werden es hinkriegen. Physikalisch können wir es auf jeden Fall hinkriegen. Wir können es auch sozial hinkriegen. Aber es wird ein langer Ritt. Und es gibt 5 Bundestagswahlen bis dahin. Und das sind 5 Volksabstimmungen darüber, ob wir den Pfad weitergehen oder ob wir aussteigen.
Ja, wenn man jetzt das Heizungsgesetz sich anguckt zum Beispiel oder auch die Frage nach dem Autofahren oder was weiß ich, da ist es ja immer, ja, grundsätzlich ist es ja nicht falsch. Ich würde auch gerne nachhaltig heizen, aber sobald Kosten für mich entstehen, das ist dann gefährlich. Und es ist so, dass wenn dann der Wohlstand, würde ich jetzt einfach mal sagen, von den einzelnen Menschen angegriffen wird, da sind sie dann plötzlich sehr stark dagegen. Und nun spricht sich ja die SPD eigentlich als eine Partei aus, die Wohlstand für alle will. Allerdings hat sich für mich die Frage gestellt, gibt es unter der Bedingung der globalen Katastrophe überhaupt noch ein Recht auf globalen Wohlstand?
Das ist eine sehr philosophische Frage und gar nicht so leicht zu beantworten, aber mein Eindruck auch aus ganz vielen, unendlich vielen Gesprächen zu diesem Thema, ist, dass so eine pauschale Aussage, wie ich sie manchmal höre, wie wir können uns unseren bisherigen Wohlstand so nicht mehr leisten oder es kann nicht immer mehr geben, dass das allein nur in Deutschland, einer Gesellschaft mit 84 Millionen Menschen, die hoch unterschiedlich sind, dass das eine schwierige Aussage ist, weil diese 84 Millionen Menschen leben nicht alle auf großem Fuß. Und natürlich, wenn ich mich an den gesellschaftlichen Durchschnitt richte, dann kann man zu dem Schluss kommen, zu sagen, von manchem werden wir nur noch weniger haben können. Das muss auch unser Leben gar nicht schlechter machen. Aber wie klingt das in den Ohren von jemandem, der oder die seit Jahren zu Niedriglohnbedingungen arbeitet, der noch nie in den Urlaub gefahren ist? Wie klingt das für ein Rentner-Ehepaar, was sich vom Munde absparen muss, dem Enkelkind mal einen 10-Euro-Schein zustecken zu können? Die klassischen Alltagssituationen. Und ich glaube, wir müssen diese Differenzierung hinkriegen und sagen, ja, es gibt einen Teil unserer Gesellschaft, und zwar statistisch gesehen, je wohlhabender der ist, desto mehr verbraucht der am Ende. Und auf die Kosten unseres Planeten haben diese Leute auch einen Wohlstand maßgeblich aufgebaut. Und das wird so nicht mehr gehen. Aber es gibt auch in unserem Land viele Menschen, die sind jetzt nicht mit einem goldenen Löffel im Mund groß geworden. Und denen möchte ich schon, und ich finde, das können wir auch, das Versprechen abgeben, dass unser Ziel weiterhin das ist, dass für sie mehr Wohlstand möglich ist, nicht mehr fossiler Wohlstand. Deren Lebenstraum ist doch nicht, eine Ölheizung zu haben, die durchballert. Davon hat man doch nichts. Aber deren Traum ist vielleicht schon, mal mehr von ihrem Geld machen zu können, als einfach nur mit Mühe und Not den Kühlschrank voll zu kriegen und zu hoffen, dass der Monat vorbeigeht, bevor das Geld alle ist.
Sie haben ja gesagt, dass 2045 doch noch machbar ist. Jetzt hatten wir dieses Jahr zum Beispiel den Fall, dass nach der Hälfte des Jahres ungefähr dann die Ressourcen verbraucht waren, die wir verbrauchen können, damit eben man sozusagen nachhaltig das einreichen kann. Was sind denn jetzt die Schritte, die jetzt getan werden? Weil ich würde sagen, es wird zwar was getan, das Heizungsgesetz ist weitestgehend verabschiedet und es wird einen positiven Teil für die ganz gesamte Situation irgendwie bringen, aber es wird jetzt auch nicht von heute auf morgen den Klimawandel beenden. Und welche großen Schritte müssen denn Ihrer Meinung nach noch gemacht werden, damit wirklich dann auch jetzt dann das Ergebnis 2045 erreicht wird?
Dafür müssen wir uns nur angucken, wo die Emissionen heute bei uns entstehen. Zu einem Drittel im Gebäudebereich. Deswegen ist das Heizungsgesetz ja so wichtig. Also die Art, wie wir zu Hause die Bude warm machen, entscheidet über ein Drittel unserer Emissionen in Deutschland. Das ist wahnsinnig viel. Das zweite ist der Mobilität. So, und da sind wir jetzt dran. Dieser Pfad wird jetzt gesetzlich beschritten. Das zweite ist der Mobilitätssektor mit enormen Emissionen, gerade natürlich im Automobilbereich. Und der ist auch ein gutes Beispiel, um zu zeigen, es wird nicht an jeder Stelle sofort von heute auf morgen einen Kipppunkt geben. Denn das Automobilland Deutschland zeichnet sich ja nun mal dadurch aus, dass man nicht jedes Jahr ein neues Auto kauft, sondern die meisten Autos, die hat man Jahre, manchmal auch Jahrzehnte. Das heißt, es dauert, bis so ein Change stattfindet. Deswegen geht es im Automobilbereich zum Beispiel darum, jetzt die Vorkehrung dafür zu treffen, dass in den nächsten Jahren E-Mobilität in der Masse ausgerollt werden kann. Also dass Ladesäuleninfrastruktur ausreichend besteht, dass wir die ganzen Automobilhersteller und Zulieferer dabei unterstützen, die Antriebswende zu machen von ihren bisherigen Verbrennermotoren hin zu den E-Motoren, dass wir Lithium-Ionen-Batterieproduktion in Deutschland an den Start bringen und auch ins Recycling einsteigen, damit diese Rohstoffe, die unter sehr schwierigen Bedingungen in Südamerika beispielsweise abgebaut werden, damit wir die nicht in Masse immer weiter brauchen. Also jetzt in diesem Jahr und in den nächsten 2, 3, 4 Jahren müssen ganz viele infrastrukturelle Vorkehrungen getroffen werden, damit dann klimafreundliche Technologien künftig in Masse ausgerollt werden können. Wir wollen 15 Millionen E-Autos 2030 in 7 Jahren auf der Straße haben. Heute haben wir 1 Million zugelassene E-Fahrzeuge in Deutschland. Das wird jetzt also ein exponentielles Wachstum in diesem Bereich geben und daher werden die Einsparungen jetzt von Jahr zu Jahr dann auch exponentiell größer werden in diesen Bereichen. Aber das ist ein richtig harter Ritt, der da vor uns liegen wird. Und das wird auch noch zu weiter großen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen immer wieder über die Frage der gerechten oder eben auch ungerechten Verteilung der Lasten führen.
Ich glaube, ich würde Ihnen dann doch da auch widersprechen. Ich glaube nicht, dass E-Autos die Lösung sind, wenn man sich anguckt, dass ja trotzdem mit diesen Lithium-Batterien immer noch massig CO2 und Schadstoffe in die Luft gepustet werden, einfach nur damit das Lithium geborgen wird und es ist immer noch eine endliche Ressource. ich glaube ja, dass vielmehr, und das habe ich gerade wenig gehört, eigentlich ja dann doch die Industrie für nämlich den Großteil des CO2s verantwortlich ist auch. Zum Beispiel ein Stahlwerk hier in der Nähe verbraucht ungefähr so viel CO2 im Jahr wie ganz Halle mit 240.000 Einwohnern. Das ist dann ja doch, dann warum beschränkt man dann die Menschen und sagt, okay, jetzt dann fahren die alle E-Autos, meinetwegen, aber das, ich glaube, das wird nicht so viel ausmachen, wie wenn man sagt, der Industrie sagt, dass sie eben auch dort aufpassen muss, dass sie immer verdammt viel weniger CO2 in die Luft pusten.
Na, aber hallo, das muss sie natürlich auch. Also erstmal finde ich, E-Autofahren ist keine Beschränkung. Also das Wichtige ist ja, dass man mobil sein kann. Aber wir unterstützen ja zum Beispiel gerade die großen energieintensiven Industrien, beispielsweise die Stahlindustrie in Deutschland, beim Umstieg. Wir ringen seit Monaten mit der Europäischen Kommission darum, dass wir bei Thyssen in Duisburg, dem größten Stahlhersteller in Deutschland, dass wir 2 Milliarden Euro Förderung geben dürfen, um über eine Direktreduktionsanlage die Dekarbonisierung der Produktionsprozesse voranzutreiben. Weil die genannten Zahlen sind ja genau richtig. Ich kenne das aus Bremen genauso. Bremen hat mit ArcelorMittal ein Stahlwerk, das emittiert so viel wie das ganze Bundesland Bremen, alle Privathaushalte und so weiter zusammen. Wir sollten es nicht gegeneinander ausspielen. Wir werden beides für Klimaneutralität am Ende brauchen, aber die großen Fische, die liegen natürlich bei den energieintensiven Industrien, bei Stahl, bei Chemie, in der Aluminiumverhüttung und anderem mehr. Und da gehen wir richtig hart mit Förderung rein. Das kann man sagen, warum eigentlich mit Förderung? Weil wir nicht wollen, dass die Unternehmen ihre Produktion in andere Länder verlagern, in denen geringere Standards als bei uns gelten. Da hat das Klima nämlich überhaupt nichts von, sondern wir wollen zeigen, dass wir in Deutschland, in Europa in der Lage sind, energieintensive Industrie auch in Zukunft zu bewirtschaften, aber eben auf eine klimaneutrale Art und Weise. Und das ist genau das, was wir mit der Förderpolitik machen. Chipindustrie, Wasserstoffindustrie und anderes mehr. Geht da auch um Unabhängigkeit von internationalen Lieferketten. Und das ist ein Kerngeschäft dessen, worum es gehen wird. Und glaube ich auch wichtig, um viele Menschen zu überzeugen, weil da hängen deren gut bezahlte Arbeitsplätze mit dran. Und die werden für viele entscheidend sein, ob sie sagen, ich gehe den Weg mit oder mich überzeugt der ganze Weg nicht.